Ja, in unserer Allianz-Gebetswoche geht es dieses Jahr um Kaleb. Um Kaleb, den Spion Gottes. Ich weiß nicht, wer von ihm schon gelesen hat in den Mosebüchern, 4. Mose. Sein Name bedeutet auf Deutsch Hund. Für hebräische Ohren ist das ein Schimpfwort, also es klingt gar nicht gut. Wenig schmeichelhaft. Aber er war einer, der sich auf die Spur machte, der die richtige Nase für die Dinge Gottes hatte und der auf der Spur Gottes blieb. Die Bibel berichtet in 4. Mose 13, und der Herr redete mit Mose und sprach, sende Männer aus, die das Land Kanaan erkunden, das ich den Israeliten geben will. Je einen Mann für den Stamm seiner Väter sollt ihr aussenden, lauter Älteste. Da entsandte Mose sie aus der Wüste Paran nach dem Wort des Herrn, lauter Männer, die unter den Israeliten Häupter waren. Die werden dann alle aufgezählt, spare ich uns. Aus dem Stamm Juda war Kaleb der Auserwählte. Weiter. Und Mose sagte zu ihnen, zieht hier hinauf ins Südland, geht auf das Gebirge und seht euch das Land an, wie es ist. Und das Volk, das darin wohnt, ob es stark oder schwach, wenig oder viel ist, und was es für ein Land ist, in dem sie wohnen, ob es gut oder schlecht ist, und was es für Städte sind, in denen sie wohnen, ob sie in Zeltdörfern oder festen Städten wohnen, und wie der Boden ist, ob fett oder mager, und ob Bäume da sind oder nicht. Seid mutig und bringt von den Früchten des Landes. Es war aber eben um die Zeit der ersten Weintrauben. Und sie gingen hinauf und erkundeten das Land von der Wüste Zin bis nach Rehob, von wo man nach Hamat geht. Sie gingen hinauf durch das Südland und kamen bis nach Hebron. Da lebten Ahiman, Sheshai und Talmai, die Söhne Anaks. Und sie kamen bis in das Tal Eschkol und schnitten dort eine Rebe ab mit einer Weintraube, und trugen sie zu zweit auf einer Stange, dazu auch Granatäpfel und Feigen. Der Ort heißt Eschkol wegen der Traube, die die Israeliten dort abgeschnitten hatten. Und nach 40 Tagen, als sie das Land erkundet hatten, kehrten sie um, gingen hin und kamen zu Mose und Aaron und zu der ganzen Gemeinde der Israeliten in die Wüste Paran nach Kadesh und erstatteten ihnen und der ganzen Gemeinde Bericht und ließen sie die Früchte des Landes sehen. Und sie erzählten ihnen und sprachen, wir sind in das Land gekommen, in das ihr uns sandet. Und wirklich, es fließt von Milch und Honig über, und dies ist seine Frucht. Aber das Volk, das im Land wohnt, ist stark. Und die Städte sind befestigt und sehr groß. Und wir sahen dort auch Anaks Söhne. Es wohnen die Amalekiter im Land des Südens, die Hethiter und Jebusiter und Amoriter wohnen auf dem Gebirge, die Kanaaniter aber wohnen am Meer und am Ufer des Jordan. Kaleb aber beschwichtigte das Volk vor Mose und sagte, lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es gewiss überwältigen. Soweit erstmal, der Rest kommt dann ein bisschen später noch im Laufe der Woche. Gott verspricht seinem Volk Dinge, die jenseits seines Horizonts liegen. Für das Volk Israel damals war es das Land, das von Milch und Honig überfließt. Für uns heute sind es zum Beispiel nach Epheser 1,3 alle Segnungen, die in der himmlischen Welt überhaupt vorhanden sind. In der Wüste konnte man sich nicht vorstellen, wie ein fruchtbares Land mit reichlich Milch und Honig aussieht. Das hatten die vergessen inzwischen. Und wir in unserer dreidimensionalen Welt und Beschränkung können uns nicht vorstellen, was die himmlische Welt alles für uns bereithält. Und zwar nicht nur in der Ewigkeit, sondern jetzt schon, wenn wir zum Reich Gottes gehören. Man sollte das erkunden und herausfinden. Mose schickt also Spione los, um das Land auszukundschaften. Wir haben die Schrift zu erkunden, auszukundschaften und herauszufinden, was Gott uns alles schenken möchte und was uns eigentlich gehört. Es ist auf jeden Fall sehr viel mehr als das, was wir zurzeit haben und leben. Und dieses Erkunden braucht Zeit und Kraft. Aber anders kommen wir nicht weiter. Das ist nicht billig. Weder die Erkundung noch später der Erwerb. Trotz aller Gnade Gottes. Gott hat Israel dieses Land geschenkt, aber das Land musste schließlich eingenommen werden. Nicht nur von Israel. Auch wir müssen verheißenes Land und dürfen es einnehmen. Und wer da den Hintern und die Hände nicht hochkriegt, der bleibt in der Wüste sitzen und kann dort seine Knochen bleichen lassen. Gott hat Israel nicht auf Sänften nach Kanaan getragen. Und auch wir bekommen Gottes Schätze nicht nur so einfach nebenbei, im Schlaf vielleicht. Das kann es geben, aber das sind Ausnahmen. Es gibt diese Ausnahmen, aber leider gibt es sehr viel mehr Christen, die haben so eine Haltung, na, wenn mir Gott ja was schenken will, dann kann er das ruhig machen. Und wenn nicht, dann eben nicht, dann lebe ich ohne, macht nichts. So. Das kann sogar demütig klingen. Aber diese Haltung ist keine geistliche Tugend, sondern eine geistliche Trotteligkeit. Das ist eigentlich Hochmut und Faulheit, die sich gegen Gottes Wort stellt. Nein, das Neue Testament sagt zum Beispiel, jagt der Liebe nach, verfolgt sie, bis ihr sie habt natürlich. Oder setzt allen Eifer daran, bemüht euch eifrigst, die geistlichen Dinge und Gaben zu bekommen, am meisten aber, dass ihr prophetisch reden könnt. Oder jagt der Heiligung nach, also das Jesus und sein Wesen in euch zu sehen ist, durch euch zu sehen ist, in eurem Leben. Oder sputet euch, steht da im Griechischen ganz wörtlich, sputet euch, die Einheit im Geist zu bewahren. Sputet euch, in Gottes Ruhe einzugehen, sagt der Hebräerbrief. Sputet euch, eure Erwählung und Berufung festzumachen, dass ihr vor Gott fleckenlos und ohne Tadel dasteht. Oder Paulus sagt, ich jage den Dingen Gottes nach und will sie ergriffen und ihr solltet dieselbe Gesinnung haben. Erkunden, was Gott bereit hat und es empfangen, es nehmen, es einnehmen. Erkunden, das ist die Aufgabe der Kundschafter hier. Es wird betont, dass sie nach Hebron kommen, alle miteinander. Und zwar in innerer und äußerer Einheit, zeigt der Urtext, das steht nämlich im Singular dort, obwohl es viele sind. Ab Hebron ist es allerdings mit der Einheit vorbei. Hebron, das ist die alte Stadt, in der schon Abraham den Herrn einen Altar gebaut hat. Gott ist ihm dort erschienen. Er kaufte dort die Höhle, Machpela als Grabstätte. Sarah wurde dort begraben, dann Abraham, Isaak, Jakob, auch Rebekka und Lea. Und Kaleb besuchte wohl das Grab seiner Erzväter und Erzmütter. Und er gewann dort Mut und Zuversicht. Denn er erinnerte sich an die Verheißung des Landes, das schon seinen Vorfahren gegeben war. Gott hatte seinen Vorfahren das versprochen, das ist euer Land, das gebe ich euch. Und ihm wurde klar, ich bin am Ort der Verheißung. Das, was Gott schon lange versprochen hat, wird jetzt Realität. Ich bin da, es kommt. Das ist das Land, das Gott uns gegeben hat. Das sah Kaleb. Die anderen sahen die Riesen, die Nachkommen Anaks. Die gehörten zum Geschlecht der Nephilim. Das ist ein spezielles Thema, kann ich jetzt nicht so ausführlich besprechen. Die werden schon im ersten Mosebuch erwähnt. Und das waren nicht nur gigantische Krieger, das auch, sondern diese Typen verfügten über enorme okkulte Kräfte, weil sie entsprechend gezeugt waren schon. Im Grunde genommen ging es bei der Eroberung des Landes Kanaan oder des Landes Israel um eine Konfrontation zwischen Mächten des Himmels und Mächten der Finsternis. Und genau darum geht es in Israel auch heute. Und dieser Kampf dauert an, bis Jesus wiederkommt. Und übrigens spielen diese Nephilim bis heute, beziehungsweise jetzt verstärkt wieder in gewissen geheimen Kreisen eine bedeutende Rolle. Die zeichnen sich heute nicht mehr durch ungewöhnliche Körpergröße aus, daran erkennt man sie nicht mehr. Aber durch ungewöhnliche okkulte Fähigkeiten. Und vermutlich würden viele von uns auch Angst bekommen, mächtig Angst, wenn wir mehr darüber wüssten und wenn wir sie sehen und erkennen und erleben würden. Kaleb hat diese Typen ebenfalls gesehen, aber er hatte mit Josua eine andere Haltung dazu als der Rest. Also, wie ist das nun mit diesem Land Kanaan? Wie ist dieses Land Kanaan? Wie ist das, was kommt? Wie ist das, wo wir hineingehen? Fruchtbar oder furchtbar? Das ist ja auch ein beliebter Buchstabendreher auf der Tastatur. Aus fruchtbar wird er schnell furchtbar, wenn man am Computer schreibt. Und in unserem biologischen Computer, in unserem Hirn auch. Manch Fromme finden vieles furchtbar, statt dass ihr Glaube fruchtbar ist. Furchtbar oder fruchtbar? Und sie kamen bis ins Tal Eschkol und schnitten dort eine Rebe ab mit einer Weintraube und trugen sie zu zweit auf einer Stange, dazu auch Granatäpfel und Feigen. Eschkol heißt auf Deutsch Weintraube. Und wenn man von Hebron aus Richtung Norden, Richtung Jerusalem geht, dann kommt man durch dieses berühmte Tal, in dem die größten und besten Trauben wachsen. Beeren so groß wie kleine Pflaumen bei uns und Trauben von 4 bis 6 Kilogramm Gewicht. Es gibt sogar mehrere alte Berichte von Trauben, die 0,5 bis 1 Meter lang waren und bis 25 Kilo wogen. Diese Kundschafterdelegation trug nun so eine Traube an einer Stange, damit die Beeren nicht beschädigt wurden und damit man sie unbeschädigt dann vorführen und dem Volk zeigen konnte. Nach alter Tradition waren Josua und Kaleb die Träger. Sie kommen also zurück nach 40 Tagen, das heißt nach einer heiligen, göttlich abgemessenen Zeit, und berichten dem Volk in Kadesh, steht hier. Kadesh bedeutet heilig. Heilig heißt ganz anders als alles andere, weil es zu Gott gehört. Ganz zu Gott gehören, einseitig zu Gott gehören, einseitig und eindeutig auf der Seite Gottes stehen, sodass das zu sehen ist. Und heilig sein heißt auch die Dinge aus der Perspektive Gottes sehen. Und vor Gott sortieren sich die Dinge, immer und sofort. Und auch die 12 sortieren sich. Und sie sagen zweizüngig, das Land ist fruchtbar und furchtbar. Für Kaleb fruchtbar und verheißungsvoll, für die anderen furchtbar und sie hatten die Hosen voll. Fruchtbar und furchtbar, sagten sie. Nach einer gewissen Zeit, wenn die Dinge erkundet sind, wenn es klar ist, worum es geht, kommt die Zeit der Entscheidung. Entscheidung, willig wollen wir in das hineingehen, was Gott vorbereitet hat, oder wollen wir das nicht? Das Volk entscheidet sich am heiligen Ort gegen Gottes Verheißungswort. Außer Kaleb. Hier steht, er beschwichtigte die Leute, beruhigte sie, versuchte sie zum Schweigen zu bringen gegen Mose. Lasst uns doch hinaufziehen und das Land einnehmen, denn wir können es gewiss überwältigen. Wir sind sehr wohl in der Lage zu siegen. Wie kommt er zu dieser Sicht? Die Bibel sagt, in ihm war ein anderer Geist und er war Gott vollständig nachgefolgt, völlig nachgefolgt, vollständig Gott hinterhergekommen. Er war nicht nur durch die Frömmigkeit anderer irgendwie mitgeprägt, sondern er hatte seine eigene Prägung von Gott. Ein Mann, der mit Geist und Mut Hoffnung weckte und später die Erfüllung seiner Hoffnung sah. Das wird uns noch beschäftigen. Vor Gott zur Ruhe kommen, daraus Gottes Sicht gewinnen und aus dieser Sicht heraus handeln. So lebte Kaleb, das versuchte er zu vermitteln. Und das ist das, was wir brauchen. Wir leben in einer Zeit, wo sich die Dinge zuspitzen, weil Gott zum Ziel kommt und zum Ziel kommen will. Die Zeit der Ernte kommt. Die Zeit, wo Gott seine Verheißungen erfüllt, kommt. Die Zeit, wo Gottes Sieg sichtbar wird, kommt. Das bedeutet zunächst zunehmende geistliche Auseinandersetzung. Das bekommt Israel zu spüren. Kann man jeden Tag Nachrichten sehen oder hören. Und das bekommt die weltweite Gemeinde von Jesus Christus zu spüren. Die zu Gott gehören, werden Frucht bringen. Was die Bibel versprochen hat, was der Glaube hervorbringt, wird immer mehr zu sehen sein. Viele werden es sehen. Es wird größer werden. Die Jünger von Jesus werden die Werke von Jesus tun, sogar größere. Das hat er versprochen. Das kommt. Können wir uns im Augenblick überhaupt nicht vorstellen, vielleicht. So wie wir uns diese Art von Trauben auch nicht vorstellen können, die Kundschafter da angeschleppt haben. Aber es wird zu sehen sein. Und zugleich wird der biblische Glaube immer unmöglicher gemacht werden. Die Riesen. Die Welt wird sich voll Hass dagegen stellen. Der Mainstream wird versuchen, das wegzuspülen einfach. Die Medien werden dagegen wettern. Biblische Maßstäbe zu verkündigen und zu vertreten wird verboten. Und die großen Kirchen werden das Wort immer mehr verbiegen, weltlich zurechtbiegen. Die Herausforderungen werden größer. In jeder Weise und überall. Die Finsternis wird zunehmen und wird nochmal alle Kräfte aufbieten. Und das Licht wird ebenfalls kräftig zunehmen. Und wir werden das auch brauchen. Also gehen wir auf furchtbare oder auf fruchtbare Zeiten zu. Was hat Jesus vorausgesagt? Wie lesen wir das? Was sagen die Propheten? Wie lesen wir die Offenbarung? Als Horrorbuch oder als Trostbuch? Man kann es als beides lesen. Sehen wir die Riesen, sehen wir einen Antichristen oder sehen wir Christus, der kommt und den Sieg davon trägt? Was sehen wir? Die Frucht oder das Furchtbare? Das Furchtbare wird durch die Frucht der Liebe und des Glaubens überwunden und ausgetrieben, sagt die Bibel. Gott wird siegen. Gottes Sieg wird sichtbar werden. Und er ruft Menschen, die mit ihm siegen. Er ruft die Überwinder. Er ruft die Kalebs, die Erfüllung der Verheißung Gottes erkunden und herbeibeten und Glaubensschritte gehen. Er sucht und ruft Menschen, in denen ein anderer Geist ist, die ihm völlig nachfolgen. Menschen, die nicht nur durch andere fromm mitgeprägt sind, sondern die von Gott ihre eigene Prägung haben. Er ruft die Kalebs, die den Geist Gottes in sich tragen und ihn wieder herauskommen lassen. Er ruft die, die genug Öl in ihren Lampen und Vorratsbehältern haben. Die Kalebs, die Gott völlig nachfolgen, die von Gott völlig eingenommen sind und deshalb das verheißene Land einnehmen werden. Wenn die Gläubigen nicht mehr positiv sind und Hoffnung wecken werden, dann? Wer dann? Wenn sie sich nicht mehr aufrichten und nach oben schauen und sich freuen, weil ihre Erlösung kommt, wer denn dann? Vor Gott zur Ruhe kommen, daraus Gottes Sicht gewinnen und aus dieser Sicht heraus beten und handeln. Lassen wir uns von Kaleb dazu herausfordern.